Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Zwei Bluttaten an zwei Tagen, 30 Tote. Die USA diskutieren über Waffenkontrolle, aber auch darüber, wer ein Klima des Hasses und des Rassismus schürt. Darüber berichten wir. Kaschmir ist in Aufruhr, nachdem Indien der Unruheregion den autonomen Status entzogen hat. Unsere Korrespondentin meldet sich mit einem Bericht. Auch Hongkong kommt nicht zur Ruhe. Regierungskritische Demonstranten versuchen, die Sonderverwaltungszone mit einem Generalstreik lahmzulegen. Und auch E-Tretroller beschäftigen uns.
Wir empfehlen, einen Helm zu tragen. Wir machen eindeutig klar, dass man nicht zu zweit auf einem Scooter fahren darf. Wir sagen, dass die Gehwege tabu sind. Wir verlangen auch von den Nutzern, dass sie ein Foto machen von dem abgestellten Scooter. Das hat so eine Schulungsmaßnahme. Dann korrigiert man sich doch nochmal, um zu gucken, vielleicht bin ich zu nah an dem Feuerhydranten dran oder zu nah an dem Zebrastreifen und stelle dann nochmal um.
Sagt ein Vertreter des E-Roller-Herstellers Lime. Nur so ordentlich geht es eben nicht immer zu. Jetzt melden sich Sozialverbände und der Städtetag und fordern klare Spielregeln. Der Hintergrund ab 18.40 Uhr handelt von Patientenwohl und Ökonomenglück, die Krankenhauslandschaft der Zukunft. Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Guten Abend. Rechnerisch ist es seit Jahresbeginn in den USA mehr als einmal am Tag zu einem sogenannten Mass-Shooting gekommen, also Fälle, bei denen mindestens 4 Menschen durch Schusswaffengewalt verletzt oder getötet wurden, so eine Statistik der Organisation Gun Violence. Nach den Gewalttaten von Texas und Ohio diskutiert das Land wieder über die Sinnhaftigkeit der eigenen Gesetze. Auch der US-Präsident will sie verschärfen. Thilo Kössler in Washington. Gerade hat sich Trump geäußert. Bewegt er sich, was das Waffenrecht angeht?
Also es war eine von viel patriotischem Pathos durchsetzte Rede, aber substanziell gab es überhaupt nichts Neues. Der Präsident hat darauf verwiesen, dass er im Waffenrecht ja schon tätig geworden ist. Es sind die sogenannten Bumpstocks verboten worden im letzten Jahr. Das sind Zusatzgeräte, die aus halbautomatischen Waffen automatische Waffen machen und damit ja zu veritablen Kriegswaffen. Er hat angekündigt, sogenannte Red Flag Gesetze zu verabschieden. Damit soll es möglich werden, Waffenbesitzern ihre Waffen abzunehmen, wenn sie auffällig werden. Ansonsten hat er den mentalen Zustand der Attentäter verantwortlich gemacht für die Gewalt. Er hat angekündigt, Videospiele mit Gewaltinhalten zu verbieten und er hat mit der obligatorischen Todesstrafe für Massenmörder gedroht. Aber strukturell will er nichts verändern. Kein Wort zu den bereits vorliegenden Gesetzen, zu den sogenannten Backup-Checks, die die Demokraten entworfen haben, die die Republikaner aber nicht verabschieden wollen. Kein Wort zum Verbot halbautomatischer Waffen, kein Wort zur Anhebung des Mindestalters beim Waffenbesitz. Und deshalb hat er deutlich gemacht, dass es mit ihm wohl sicherlich keine wirksame Reform des Waffenrechts mehr geben wird.
Jetzt wird der Präsident ja von einigen demokratischen Abgeordneten für die Gewalt mitverantwortlich gemacht. Wie reagiert er denn darauf?
Also die Kritik richtet sich in der Tat frontal gegen Donald Trump. Es haben sich praktisch alle demokratischen Präsidentschaftsbewerber in dem Sinne geäußert, dass Donald Trump mit seiner aggressiven, hasserfüllten Rhetorik den Boden für derartige Gewalttaten bereite. Das hat Donald Trump in seiner Rede überhaupt nicht aufgegriffen. Er hat gesagt, Hass hat in diesem Land keinen Platz. Das erleben natürlich viele als zynisch, die ihn im Wahlkampf verfolgen. Beto O'Rourke hat gesagt, er stammt aus El Paso, Präsidentschaftsbewerber der Demokraten. Trump ist ein Rassist, er glaubt an die Überlegenheit der weißen Amerikaner, er provoziert die Gewalt geradezu. Der junge Pete Buttigieg hat gesagt, wir erleben eine weiße Form des Terrors, der hier in den USA herangezüchtet wurde. Der Präsident schüre Ängste, schüre Ressentiments und Kamala Harris hat gesagt, aus Worten werden eben Taten. Das könne man an den Taten in Dayton und in El Paso ablesen. Aber all das lässt der Präsident an sich abprallen. Kein Wort zu all dem. Wer gemeint hatte, es gebe hier auch nur den Hauch von Selbstkritik, der wurde enttäuscht.
Lassen Sie uns kurz noch über die Taten vom Wochenende sprechen. Da war ja die Rede von einer ins Netz gestellten politischen Kampfschrift, die vom mutmaßlichen Täter in Texas stammen könnte. Da wird eine Verbindung zur White Supremacy Bewegung hergestellt. Was steckt da dahinter?
Ja, es wird dem Attentäter ein Manifest zugeschrieben, das er 19 Minuten vor dem Anschlag auf einer Internetplattform namens 8chan eingestellt hat. Das ist übrigens dasselbe Portal, das auch der Attentäter von Christchurch in Neuseeland damals verwendet hat. In diesem Manifest steht, dieser Anschlag ist eine Antwort auf die hispanische Invasion von Texas. Also es ist die Wortwahl von Donald Trump, der immer wieder bei den Einwanderern von einer Invasion spricht. Das identifiziert ihn als Anhänger der White Supremacists, den Attentäter. Der Verfechter Verfechter der These von der Überlegenheit der Weißen. Sie stammt von dem französischen Suprematisten Renaud Camus, der den Eliten in den westlichen Ländern unterstellt, aus nacktem Profitstreben die weiße Bevölkerung ersetzen zu wollen. Das steckte übrigens auch hinter den Rufen damals in Charlottesville bei dem Fackellauf der weißen Nationalisten im August 2017, die gerufen haben, Juden werden uns nicht ersetzen. Das ist die Ideologie, die dahinter steckt. Ansonsten sind die White Supremacists nun keine richtige Organisation. Sie tummeln sich hauptsächlich im Internet und sind deshalb ziemlich schwer zu fassen.
Noch ganz kurz zum Schluss. Bisher gab es ja keine wirklichen Hintergründe zur Tat von Ohio. Was weiß man denn inzwischen?
Ja, so wird das vermutlich bleiben, Frau Schweizer, weil der Attentäter bereits nach 30 Sekunden erschossen worden ist. Er war bewaffnet bis an die Zähne. Aber bisher ist ein politisches Motiv nicht erkennbar. Und es wird wohl bezweifelt, dass man es jeweils in Erfahrung bringen wird, was ihn wirklich getrieben hat.
Danke, Thilo Kössler aus Washington. Es gibt nicht viele Regionen in der Welt, die so sinnbildlich für Unruhe und Konflikt stehen wie Kaschmir, eine Region im Himalaya, die mehrheitlich muslimisch geprägt ist. Jetzt hat sich bewahrheitet, was seit einiger Zeit befürchtet wurde. Die indische Regierung hob den Sonderstatus der Region auf. Damit wächst die Sorge, dass Konflikte neu angefacht werden. Unsere Korrespondentin Silke Dittrich berichtet.
Große Aufregung im indischen Parlament. Innenminister Amit Shah hat erklärt, dass der Präsident des Landes zugestimmt habe, dass der Artikel 370 in der indischen Verfassung abgeschafft werden solle. Außerdem solle der Bundesstaat neu aufgeteilt werden. Der umstrittene Artikel hatte dem Bundesstaat Jammu und Kaschmir weitgehende Autonomie garantiert. So durften beispielsweise keine Inder aus anderen Regionen dort Land kaufen oder Posten in der lokalen Regierung übernehmen. Viele befürchten nun, dass damit die Büchse der Pandora geöffnet wurde. Keine indische Regierung ist in den letzten Jahrzehnten so weit gegangen, den Status quo der Region Kaschmir anzurühren. Auch einige Politiker der Opposition haben entsetzt reagiert. Damit setzen wir die indische Verfassung aufs Spiel, sagt Ghulam Nabi Azad. Der Parlamentarier kommt selbst aus Kaschmir. Wir würden unser Leben geben für die indische Verfassung. Aber die Regierungspartei hat die indische Verfassung heute ermordet. Wir werden dagegen protestieren. Aus Kaschmir selbst bekommen wir derzeit kaum Reaktionen. Heute Nacht wurden in Kaschmir Ausgangssperren verhängt. Lokale Journalisten sind kaum zu erreichen. Sowohl das Festnetz als auch das Mobilfunknetz sind abgeschaltet. Lokale Politiker wurden schon vor der Entscheidung unter Hausarrest gestellt. Die Nachrichtenagentur Reuters hat einige Videos aus Srinagar veröffentlicht. Das ist die Sommerhauptstadt von Kaschmir. Und auf einer fast menschenleeren Straße den Lehrer Bashir Hussain interviewt. Heute Morgen war es noch recht ruhig hier, sagt er, aber wir können kaum die Straße benutzen. Alles ist abgesperrt. Leute werden hier mit Stöcken verprügelt. Prügeln würden die Soldaten, meint Hussain, und paramilitärische Sicherheitskräfte, die in Kaschmir im Einsatz sind. Es ist bekannt, dass sie besonders harsch gegen die Bevölkerung vorgehen. Aber auch Jugendliche aus Kaschmir haben schon oft mit Gewalt gegen die Polizei und Soldaten reagiert. In dieser Region leben vorwiegend Muslime. Die meisten empfinden Indien als Besatzungsmacht. Schon seit Tagen haben die indischen Medien vermutet und die Menschen in Kaschmir befürchtet, dass die indische Regierung drastische Maßnahmen in Kaschmir vornehmen werde. Touristen wurden aufgefordert, die Region zu verlassen. Zehntausende Soldaten waren zusätzlich in die Region gebracht worden. Dabei sind ohnehin schon schätzungsweise 500.000 Soldaten dort stationiert. Seit der Gründung der beiden Staaten Pakistan und Indien im Jahr 1947 hat der Bundesstaat Jammu und Kaschmir im indischen Teil Sonderrechte gehabt. Vielen Menschen in Kaschmir haben diese nicht ausgereicht. Eigentlich wollen sie ganz unabhängig sein. Aber weder Indien noch Pakistan wollen die Region aufgeben. Schon drei Kriege haben die beiden Länder deswegen geführt. Die Region Kaschmir liegt im Norden von Indien und im Osten von Pakistan und ist das höchst militarisierte Friedensgebiet auf der ganzen Welt. Alle rechnen damit, dass sich die Spannungen zwischen Indien und Pakistan nun wieder erhöhen werden.
Aus Indien war das der Bericht von Silke Dietrich. Einen gewissen Grad an Autonomie hat auch Chinas Sonderverwaltungszone Hongkong. Und auch dort fürchten Menschen, die könnte immer weiter verloren gehen, kürzlich ausgelöst durch ein geplantes Auslieferungsgesetz. In den vergangenen Wochen waren die regierungskritischen Proteste häufig in Gewalt umgeschlagen. Heute legte ein Generalstreik Hongkong lahm. Steffen Wurzel über eine Stadt im Ausnahmezustand.
Noch am Vormittag verlief der hongkongweite Streiktag friedlich. Es gab zwar zahlreiche Staus, U-Bahnen fielen aus und auch mehr als 200 Flüge von und nach Hongkong wurden gestrichen. Doch Demonstranten und Polizei hielten sich zurück. Am Nachmittag änderte sich das Bild. Im Stadtteil Admiralty, dem Verwaltungs- und Geschäftszentrum Hongkongs, blockierten einige hundert Aktivisten Straßen und Plätze. Die Bereitschaftspolizei zögerte nicht lange und feuerte Tränengasgranaten in die Menge. Auch in anderen Teilen der chinesischen Sonderverwaltungsregion kam es zu Auseinandersetzungen. Immer deutlicher wird, die Hongkonger Bereitschaftspolizei geht immer schärfer vor gegen die Anti-Regierungsdemonstranten. Die von der chinesischen Staatsführung eingesetzte Regierungschefin Carrie Lam verteidigte die Hongkonger Polizei heute ausdrücklich. Die Einrichtung einer unabhängigen Kommission zur Untersuchung der Polizeigewalt der vergangenen Wochen lehnte sie ab. Damit wies sie eine der Kernforderungen der Demonstranten zurück. Lam bezeichnete die Protestierer heute pauschal als gewalttätig. Damit wird der Graben zwischen den Protestierenden und der Hongkonger Regierung immer tiefer. Nach einer Umfrage der Hongkong University misstrauen inzwischen 3 von 4 Hongkongern der Regierungschefin. Noch unbeliebter ist der Studie zufolge nur noch die Staats- und Parteiführung in Peking. Dass die Hongkonger Regierung auf die Demonstranten zugeht, ist nach dem Auftritt von Carrie Lam heute nicht zu erwarten. Auch die Demonstranten haben angekündigt, ihre Protestaktionen unvermindert fortzusetzen.
Berichtete Steffen Wurzel aus Hongkong. Seit heute Nachmittag ist auch offiziell klar, Großbritannien schließt sich den USA an bei einer maritimen Sicherheitsmission im Persischen Golf. Anders als die Bundesregierung, die hat schon abgesagt. Man will die Strategie des maximalen Drucks auf den Iran nicht mitfahren. Was eine Beobachtermission der EU am Persischen Golf angeht, da gab sich der Bundesaußenminister heute deutlicher als bisher. Matthias von Lieben fasst das zusammen.
Bislang hatte sich Außenminister Heiko Maas lediglich offen gegenüber einer europäischen Marinemission in der Straße von Hormus gezeigt. Am Rande eines Besuchs im polnischen Subice wurde er am Vormittag deutlicher. Wir wollen eine europäische Mission, ließ er verlauten. Dabei, so der Sozialdemokrat, gehe es der Bundesregierung um eine Beobachtermission. Allerdings sei absehbar, dass es sicherlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen werde, die EU von einer solchen Mission zu überzeugen. Nach Angaben des Auswärtigen Amts führt Deutschland derzeit auf Arbeitsebene Gespräche mit Großbritannien und Frankreich über eine solche europäische Marinemission im Persischen Golf im Format der EU-3. Eine gemeinsame Mission mit den Vereinigten Staaten hatte die Bundesregierung mit Hinweis auf die Unterschiede in der deutschen und amerikanischen Iran-Politik bereits abgelehnt. Wie am Wochenende bekannt wurde, sollen die iranischen Revolutionsgarden bereits vergangenen Mittwoch ein zweites Schiff festgesetzt haben, das laut iranischer Nachrichtenagentur IRNA aus dem Irak stammen soll. Der Vorwurf: Treibstoffschmuggel. Der Irak bestreitet das. Trotz dieser noch recht unübersichtlichen Gemengelage ist nun der Ruf nach einer eigenen europäischen Schutzmission auch in Teilen der Großen Koalition wieder lauter geworden. Dafür warb am Morgen auch Peter Bayer, CDU-Politiker und Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, im Gespräch mit dem Deutschlandfunk.
Also bevor es dort eskaliert, ist es doch gerade das Gebot der Stunde, sich nicht zurückzuhalten, sondern hier auch ein politisches Signal zu setzen. Und ich glaube, Deutschland sollte hier in die Führung gehen und auch in Europa politisch führen.
Dafür brauche es eine EU-geführte Mission, die sich auf die Sicherheit der maritimen Schifffahrtswege beschränke. Ein deutscher Beitrag könnte laut Bayer in Form von Aufklärungsflügen erbracht werden oder aber durch konkreten Geleitschutz. Auch CSU-Chef Markus Söder hatte sich am Wochenende im ARD-Sommerinterview für eine europäische Mission stark gemacht.
Was passiert demnächst, wenn ein deutsches Schiff möglicherweise so angehalten wird? Fragen wir dann die Amerikaner oder die Engländer, obwohl wir ihnen jetzt sagen, das geht nicht. Ich rate dringend zu einer deutschen Initiative auf europäischer Ebene, um das Thema mit den Partnern grundlegend zu bereden und zu klären.
Dafür erwärmt sich auch der frühere SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel, wie er heute in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt. So sollte Deutschland auch seinen Partnern in Großbritannien zeigen, dass man ihnen zur Seite stehe. Die Briten hatten sich unter dem neuen Premier Boris Johnson für eine europäisch geführte, aber US-gestützte Marinemission ausgesprochen. Grünen-Chef Robert Habeck lehnt eine Mission unter US-Kommando zwar ebenso ab, steht einem rein europäischen Einsatz allerdings offen gegenüber. Anders die Einschätzung von Wolfgang Kubicki, dem Vizechef der Freien Demokraten, im SWR-Interview der Woche. Es brauche keine Fregatten und auch keine Flugzeugträger, denn dafür gäbe es bereits internationale Seewegerechte.
Das hilft nicht zu deeskalieren, sondern eher die Spannungen zu erhöhen. Gott bewahre uns davor, dass aus einer Nichtigkeit ein großer Konflikt wird, der zu einem Weltkrieg ausarten kann. Das wollen wir nicht und ich werde alles dafür tun, dass das auch nicht passiert.
Auf die Frage, ob es Bedarf gäbe für militärischen Geleitschutz aus Deutschland in der Straße von Hormus, antwortete linken Außenpolitiker Alexander Neu gegenüber unserem Hauptstadtstudio.
Ich glaube nicht. Ich glaube, es würde eher die Situation in der Straße von Hormus noch weiter anspannen. Wenn dort europäische oder amerikanische Kriegsschiffe vermehrt patrouillieren würden, würde das nicht zur Deeskalation beitragen, sondern die Eskalation erst freien Lauf geben.
Informationen aus Berlin waren das von Matthias von Lieben. Es gibt Menschen, die sehen in den neu zugelassenen E-Tretrollern die Zukunft der Mobilität. Am lautesten äußerten sich in den Wochen seit der Einführung aber eindeutig die, die die E-Scooter als Ausgeburt des Verkehrschaos in Großstädten sehen. Ihnen passt nicht, dass die Roller nicht in Reih und Glied abgestellt werden und die Fahrerinnen und Fahrer die Regeln gerne, gelinde gesagt, kreativ auslegen. Ins gleiche Horn stoßen jetzt Sozialverbände. Über den Ärger mit den Rollern berichtet Dieter Nürnberger. Und wie war das nochmal mit den Verkehrsregeln?
Man muss sich an die Verkehrsregeln halten.
Man darf nicht auf dem Gehweg fahren. Man muss sie immer an der Seite abstellen. Man soll einen Helm benutzen, was allerdings sehr schwer möglich ist, glaube ich, weil keiner dabei ist.
Diese Jugendlichen am Berliner Hauptbahnhof haben sich gerade einen elektrischen Tretroller gemietet und sie kennen zumindest die wichtigsten Regeln. Seit nicht einmal 8 Wochen sind die E-Scooter, wie die Gefährte auch genannt werden, nun in Deutschland zugelassen und der politische Gegenwind für die bis zu 20 Kilometer pro Stunde schnellen Roller wird stärker. Es gibt zunehmend Meldungen über Verkehrsunfälle, über alkoholisierte Fahrer und auch über zu junge. Denn erlaubt sind sie erst ab 14 Jahren. In Berlin bieten derzeit 4 Verleiher mehr als 5000 Tretroller an. Genutzt werden sie vor allem in der Innenstadt und Touristen sind eine wichtige Zielgruppe. Doch während die Nutzer vor allem den Spaß beim Rollerfahren betonen, sind andere Verkehrsteilnehmer inzwischen auch genervt.
Es ist mir an ein paar Stellen aufgefallen, dass die Dinger rumlagen. Das fand ich jetzt nicht so toll.
Also es ist sicher ein Teil der Mobilität von morgen. Ich bin aktive Radfahrerin. Deswegen sehe ich das erstmal positiv, weil das eben ein ähnlich platzsparendes und umweltfreundliches Verkehrsmittel ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich jetzt noch mehr Konkurrenz um die schmalen Radwege.
Der Deutsche Städtetag fordert nun, dass die Anbieter dafür sorgen sollten, dass die E-Tretroller nicht kreuz und quer über die Bürgersteige fahren und dass die Scooter nach dem Gebrauch nicht in Fußgängerzonen, auf öffentlichen Plätzen oder auch in Parks einfach so herumstehen, so Helmut Dedi, Hauptgeschäftsführer des Städtetages. Unterstützung bekam er am Wochenende von der Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Verena Bentele. Die frühere Biathletin und mehrfache Paralympics-Gewinnerin ist selbst sehbehindert. Die neue Elektromobilität sei besonders für schwächere Verkehrsteilnehmer ein Problem, so Bentele in der ARD.
Ist aber natürlich auch eine Gefahr für ältere Menschen, für Menschen mit Behinderung, für kleine Kinder, die einfach nicht so schnell und flexibel ausweichen können. Und die Gefahr geht noch davon aus, dass die E-Scooter überall auf dem Gehweg kreuz und quer in der Gegend stehen und ich dann als jemand, der nicht sieht, unter anderem darüber stolper.
In Deutschland gilt, wer auf nicht zulässigen Verkehrsflächen mit den Rollern unterwegs ist, muss 15 Euro zahlen, bei Gefährdung anderer 25 Euro. Die Anbieter der Tretroller kennen natürlich die Regeln und geben sie auch an die Nutzer weiter. In der für die Ausleihe benötigten App seien auch Verhaltensregeln integriert, sagt Fabian Ladder. Er ist Sprecher des Unternehmens Lime, einer der Marktführer.
Wir empfehlen, einen Helm zu tragen. Wir machen eindeutig klar, dass man nicht zu zweit auf einem Scooter fahren darf. Wir sagen, dass die Gehwege tabu sind. Wir verlangen auch von den Nutzern, dass sie ein Foto machen von dem abgestellten Scooter. Das hat so eine Schulungsmaßnahme. Dann korrigiert man sich doch nochmal, um zu gucken, vielleicht bin ich zu nah an dem Feuerhydranten dran oder zu nah an dem Zebrastreifen und stelle dann nochmal um.
In einzelnen Großstädten behalten sich die Behörden weitere Nutzungsverschärfungen für die E-Scooter vor. Kritik an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, der im Juni die Roller zugelassen hatte, kommt von Cem Özdemir, dem Vorsitzenden des Bundestagsverkehrsausschusses. Scheuer fühle sich leider für nun auftretende Probleme nicht mehr zuständig, so der Grünen-Politiker. Nötig seien beispielsweise ausgewiesene Abstellbereiche für die Roller und ein bislang fehlendes Gesamtkonzept für diese neue Art der Mobilität.
Und den Ärger über diese neue Art der Mobilität, den bildete Dieter Nürnberger aus der Hauptstadt ab. Dort in Berlin geht es gerade auch um die Frage, ob sich eine ausländische Regierung überhaupt einmischen darf, wenn vom Bundestag Mitglieder für eine Reisedelegation benannt werden. Die Antwort aus dem Parlament ist ganz eindeutig nein. Es gibt auch einen aktuellen Auslöser. China will eine offenbar unerwünschte Bundestagsabgeordnete nicht ins Land lassen. Gudula Goiter berichtet.
Im Streit um verweigerte Parlamentarierreisen nach China setzen sich Bundestag und Bundesregierung für das Recht der Ausschüsse ein, über die Reiseteilnehmer selbst bestimmen zu können. Der Deutsche Bundestag bestätigte einen Bericht der Süddeutschen Zeitung. Demnach intervenierte das Protokoll des Bundestags bei der chinesischen Botschaft. Das Parlament habe China insbesondere aufgefordert, die deutsche Entscheidung zur Besetzung der geplanten Delegation als, Zitat, selbstbestimmte Angelegenheiten des Bundestages zu akzeptieren, Zitat Ende. Dies bezieht sich auf die chinesische Weigerung, die grünen Menschenrechtsexpertin Margarete Bause einreisen zu lassen. Bause will statt ihres Fraktionskollegen Dieter Janecek an der Reise teilnehmen und hat dafür die Unterstützung ihrer Fraktion. Man spreche auf verschiedenen Ebenen mit China, so die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Besuchsreisen von Abgeordneten seien da ein wichtiger Bestandteil. Auch die Sprecherin des Auswärtigen Amtes, Maria Adebar, betonte:
Gerade da, wo es hakt, gerade da, wo es schwierig wird, gerade da, wo es Themen zu besprechen gibt, wo man vielleicht nicht genau einer Meinung ist, da wird der Dialog und da wird gerade auch der Austausch des Parlaments und solche Parlamentsreisen ganz besonders wichtig.
Man sei grundsätzlich mit China im Gespräch und werde das auch in den kommenden Tagen sein. Regulär ist Bause Mitglied im Menschenrechtsausschuss und auch der wollte nach China reisen. Seine Vorsitzende, die FDP-Politikerin Güde Jensen, beklagte im Deutschlandfunk, wegen einer für den September geplanten Reise habe die chinesische Seite bisher nicht reagiert.
Da wir keine Antwort haben und im diplomatischen Bereich keine Antwort meist sogar negativer gewertet wird als eine Absage, gehe ich momentan davon aus, dass der Ausschuss in dieser Situation nicht reisen können wird. Denn wir brauchen natürlich eine formelle Einladung, das gehört sich so, um reisen zu können.
Die Reise des Menschenrechtsausschusses war seit mehreren Monaten geplant und sollte nach Peking, Lhasa in der autonomen Region Tibet und nach Urumqi in Xinjiang führen. Mit den Menschenrechtsverletzungen in dieser westlichen Provinz hatten sich der Bundestag und auch der Menschenrechtsausschuss in den vergangenen Monaten intensiver beschäftigt. Menschenrechtsorganisationen schätzen, dass dort mehr als 1 Million, meist Angehörige muslimischer Minderheiten, in Umerziehungslagern interniert wurden, überwiegend Uiguren. Bei der Reise dieses Ausschusses nimmt die chinesische Seite auch Anstoß an der geplanten Teilnahme des CDU-Abgeordneten Michael Brandt. Der sagte gegenüber der ARD:
Auf keinen Fall darf es ein Kotau geben des Bundestages. Es braucht ein Stoppschild der Bundesregierung, um dem Partner China deutlich zu machen, so geht es nicht.
Die Vorgeschichte der Auseinandersetzung geht allerdings weiter zurück. So störte sich die chinesische Botschaft an einem Treffen des Ausschusses mit Tibetern. Ein Gespräch mit dem Botschafter kam auch nach mehreren Versuchen und Einladungen in den Ausschuss nicht zustande. Laut dem Büro der Ausschussvorsitzenden Jensen gab es immer wieder Versuche aus der chinesischen Botschaft auf die Bundestags- und Ausschussagenda Einfluss zu nehmen. Inakzeptabel nennt die Ausschussvorsitzende Jensen die Versuche der Einflussnahme.
Denn wir sind hier eben in Deutschland frei gewählt und dürfen aufgrund unseres freien Mandats uns natürlich auch zu allen Themen äußern, die uns interessieren und die uns vor allen Dingen auch im Ausschuss betreffen.
Sie habe großes Interesse an einem Dialog, der aber bedeute, auch kritische Dinge anzusprechen.
Noch einen knappen Monat läuft die Bewerbungsfrist und langsam ist ein Grüppchen zusammengekommen, das sich für den Vorsitz der SPD bewirbt. Die großen Parteipromis zieren sich noch, dafür hat jetzt ein Wirtschaftsmann seinen Hut in den Ring geworfen. Frank Kapellan berichtet.
Er gilt als erfolgreicher Start-up-Unternehmer, gründete die Online-Verkaufsplattform Ladenzeile und ist Vizepräsident des SPD-Wirtschaftsforums. Die sozialdemokratische Ader hat Robert Mayer von seiner Mutter mitbekommen. Ingrid Matthäus-Mayer, die Linksliberale, wechselte 1982 von der FDP zur SPD. Der Sohn hat nun Angst, dass Deutschland immer weiter nach rechts abdriftet und die Partei den Bach heruntergeht. Deshalb, sagt er, habe er sich entschlossen, sich für den SPD-Vorsitz zu bewerben.
Ich glaube, es ist wichtig, Ängste der Menschen nicht abzutun, sondern sie ernst zu nehmen. Und das bedeutet eben, die Themen Migration anzusprechen, die Kriminalität anzusprechen. Teilweise haben wir ein Versagen des Rechtsstaates. Der zweite Bereich der Sorge der Bürger richtet sich auf die Zukunft. Die SPD ist die Partei, die die Themen Digitalisierung, digitaler Wandel aufnehmen sollte und eben damit auch klar machen sollte, dass das nicht verbunden ist mit einem massenhaften Wegfall von Arbeitsplätzen. Es wird neue Arbeitsplätze geben.
Der Zulauf der AfD hat damit zu tun, dass gerade auch die SPD die Sorgen vieler Menschen nicht ernst genug genommen hat, analysiert der 39-Jährige im Interview mit der Welt. Allerdings fehlt ihm für seine Bewerbung noch die formelle Unterstützung. Mindestens 5 Kreisverbände oder ein SPD-Bezirk oder ein Landesverband muss jeder Kandidat hinter sich bringen, um für das Rennen um die Nahles-Nachfolge zugelassen zu werden. Dieses Quorum hat auch Alexander Ahrens noch nicht erfüllt. Der Bürgermeister von Bautzen tritt mit seiner Flensburger Kollegin Simone Lange als drittes Duo an.
Ich habe eine sozialdemokratische Prägung. Ich bin in der Wolle gefärbter Sozialdemokrat von der Herkunft her, von der eigenen Lebenserfahrung etc.
Versichert Ahrens am Morgen im Deutschlandfunk. 2001 allerdings kehrte er der Partei den Rücken. In Berlin fand er kein Gehör. Vor 2 Jahren dann Wiedereintritt.
Die Frage steht halt im Raum, steckt meinen Kopf in den Sand und bleibt weiter weg aus der Partei. Ich habe mich damals dafür entschieden, wieder einzutreten, um auch als innerparteilicher Kritiker zu wirken.
Nun also will er gemeinsam mit Simone Lange um die Gunst der SPD-Mitglieder werben, der Frau, die es im letzten Jahr wagte, gegen Andrea Nahles anzutreten. Lars Klingbeil, derzeitiger Generalsekretär der Partei, findet es zumindest gut, dass sich mit den beiden ein weiteres Bewerberpaar aus der Deckung wagt.
Ich finde, dass 2 Menschen, die gleiche Ideen haben, die für eine gleiche Richtung werben, die auch sich miteinander gut verstehen, also ein wirkliches Team, dass die künftig an der Spitze der SPD stehen.
Das Oberbürgermeister-Duo Lange-Ahrens wirbt ganz gezielt damit, dass beide aus der Kommunalpolitik kommen und im Alltagsgeschäft mit den Themen der Menschen konfrontiert werden. Das soll auf jeden Fall so bleiben, verspricht Alexander Ahrens im Deutschlandfunk.
Wir wissen, was die Menschen umtreibt, wir wissen aber auch, was die Menschen antreibt. Diese Erfahrungsebene ist uns beiden sehr wichtig. Wir beabsichtigen nicht, im Falle einer erfolgreichen Wahl auf dem Raumschiff Berlin anzuheuern, sondern wir wollen unsere Posten als Oberbürgermeister beibehalten.
Bis zum 1. September noch können sich weitere Bewerber melden. Generalsekretär Lars Klingbeil gilt als möglicher Kandidat. Auch Familienministerin Franziska Giffey will sich bald erklären. Stefan Weil, Ministerpräsident in Niedersachsen, den viele gerne an der Parteispitze sehen, hat heute noch einmal abgewunken mit einer eigentümlichen Formulierung. Ich gehe davon aus, dass ich nicht kandidieren werde, sagte Weil in Hannover. Das steht nicht an, das erwarte ich nicht.
Beamte, die unverhältnismäßig Handschellen einsetzen oder die Geflüchtete mit Hilfe von Medikamenten ruhigstellen, das sind nur 2 Beispiele für das, was an EU-Außengrenzen ablaufen soll. Darüber berichtet unter anderem das ARD-Magazin Report München. Das Ganze soll unter den Augen der EU-Grenzschutztruppe Frontex stattgefunden haben. Ein Vorwurf, den auch die EU-Kommission nicht stehen lassen kann. Paul Vorreiter berichtet aus Brüssel.
Interne Berichte der EU-Grenzschutzbehörde Frontex sollen Hetzjagden mit Hunden dokumentieren und dass Flüchtlinge mit Schlagstöcken oder Draht verprügelt worden sind. Die Beschuldigten dabei, Grenzschutzbeamte an den EU-Außengrenzen, unter anderem in Bulgarien, Ungarn und Griechenland. Den Frontex-Vertretern wird vorgeworfen, die Übergriffe geduldet zu haben. Ein Dokument zeigt offenbar auch, dass sich Beamte der EU-Grenzschutzagentur selbst schuldig gemacht haben sollen, als sie bei Abschiebeflügen Flüchtlinge medikamentös ruhiggestellt haben. Die EU-Behörde mit Sitz in Warschau schloss in einer schriftlichen Erklärung kategorisch aus, dass ihre Mitarbeiter im Einsatz Grundrechte von Flüchtlingen missachtet hätten. Und was die nationalen Beamten angeht, heißt es, Frontex habe keinen Einfluss darauf, wie sich nationale Grenzpolizisten benehmen und auch keine Vollmacht auf dem Gebiet von EU-Mitgliedstaaten zu ermitteln. Ein kategorisches Dementi heute auch vom bulgarischen Innenminister Marinov. Der sagte wörtlich, sein Land halte sämtliche Abkommen und Vereinbarungen zu den Menschenrechten ein. Bulgarische Beamte würden physische Gewalt nur dann anwenden, wenn es die Situation erfordere. Das ist laut Marinov nur dann der Fall, wenn bulgarische Beamte selbst angegriffen werden. In Brüssel versprach die Kommissionssprecherin heute Aufklärung.
We'll look into these allegations to seek to determine if these reports are true.
Sollten sich die Vorwürfe als wahr erweisen, würden angemessene einzelne Schritte eingeleitet werden. Die EU-Kommission unterstrich allerdings auch ihrerseits, dass Frontex keine Verantwortung dafür übernehme, wie nationale Grenzbeamte die Außengrenzen schützen. Ebenso sehe sie sich nicht verantwortlich für notwendige Disziplinarmaßnahmen. Die Agentur habe lediglich eine unterstützende Rolle.
The role of the European Border and Coast Guard is to support national border guards in managing the EU's external borders.
Frontex mit Sitz in Warschau ist seit 2004 für Grenzschutzfragen zuständig. Die Mitarbeiter der Behörde erstellen Risikoanalysen und sorgen dafür, dass an den Außengrenzen nach denselben Standards kontrolliert wird. In der Praxis kann das so aussehen, dass Frontex-Mitarbeiter Beamte vor Ort dabei unterstützen, Migranten zu registrieren und zu identifizieren. Die Agentur hat rund 1.000 Beamte. Geplant ist, für die Zeit ab 2024 die Zahl der Mitarbeiter auf 10.000 aufzustocken. Die Bundesregierung hat nach eigenen Angaben keine Kenntnisse über Menschenrechtsverletzungen bei Frontex-Einsätzen. Das sagte heute eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums in Berlin. Deutschland stellt für die Agentur gerade gut 100 Mitarbeiter, von denen sich die meisten in Griechenland aufhalten.
Und mit diesem Beitrag von Paul Vorreiter enden diese Informationen am Abend. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen restlichen Abend. Tschüss.